die Idee ist, dass du halt versuchst, denn das Unruhige nicht mit Unterwasser mitzunehmen. Und meistens, oder wenn es gelingt, ist es eben ein sehr, sehr krasses Erlebnis, weswegen, glaube ich, auch viele Leute hooked dazu sind. Ja? Mhm. Weil du bist, um jetzt mal weiter in den Tauchgang zu gehen, im Idealfall hast du eine gewisse Gedankenlosigkeit, wo du einfach sehr fokussiert bist auf das, was du gerade tust. Also es ist relativ unwahrscheinlich, dass du jetzt bei 40 Metern Tiefe gerade an deine Steuererklärung denkst. Aber ich kenne das von mir auch, wenn ich irgendwie ein bisschen zu gestresst war oder zu verbissen, fühlt sich nicht gut an. Ich kriege relativ früh Kontraktionen, das sind halt so Zuckungen, keine Krämpfe, aber es sind Zwerchfellbewegungen, kann unangenehm sein, aber man, ja, wird da tolerant haben.
Das hört sich wahnsinnig unangenehm an.
Ja, das klingt jetzt relativ nach Torch, nee, also gehört halt dazu.
Was würdest du sagen, wie die Szene mit diesen potenziellen Gefahren umgeht?
Gute Frage. Also in einem Zeitraum von 2004 bis 2017, auf den bezog sich das, gab es so knapp 1900 irgendwas registrierte Fatalitäten. Das kann man jetzt aufs Jahr rechnen. Es gibt wahrscheinlich eine gewisse Dunkelziffer.
Ja.
Man sagen kann, ja, es sind einfach Menschenleben, ist unnötig. Meine Auffassung ist, ist die Frage, wird Doping helfen? Ganz klares Ja. Die Frage ist nur, was und wie viel? B, wird gedopt? Ich will keinem was unterstellen, aber irgendwo mit Sicherheit.
Ich würde gerne mit dir über Angst reden.
Mhm.
Wie stehst du zu Angst bei Freitauchen? Hast du Angst? Herzlich willkommen bei Charakterköpfe, dem Gesprächspodcast vom ANA Magazin. Menschen machen das Leben besonders. Sie inspirieren uns, ob als Freundin oder Partner, aber auch als Fremde, wenn sie Dinge tun, die uns begeistern, berühren oder überraschen. Und genau dazu wollen wir Menschen in unserem Podcast die Chance geben. Wir möchten in ihre Welt eintauchen und uns mitreißen lassen. Mein heutiger Gast ist Bilgun Choima. Bilgun ist Coach im Gesundheits- und Performancebereich und Sportwissenschaftler. An der Universität Leipzig forscht er im Rahmen seiner Doktorarbeit zum Thema des Freitauchens. Freitauchen, Apnoe-Tauchen, Freediving, alles ganz unterschiedliche Begriffe für eine und dieselbe Sache. Nämlich eine Extremsportart, bei der mit nur einem Atemzug so tief und so lange wie möglich getaucht wird. Bilgun forscht nicht nur zu dem Thema, sondern betreibt den Sport auch selbst. Gemeinsam mit ihm möchte ich daher verstehen, was die Faszination des Freitauchens ausmacht. Ich möchte erfahren, was passiert mit dem Körper unter Wasser und welche Rolle spielt dabei Psychologie, vielleicht aber auch Doping. Was motiviert Menschen dazu und wie gelingt es ihnen, so lange die Luft anzuhalten und dem Druck bei bis zu 130 Meter Tiefe standzuhalten? Und über allem schwebt die Frage, was, wenn etwas schief geht, was, wenn man unter Wasser bewusstlos wird? Mein Name ist Tobias Krause und mit diesem Sack an Fragen sage ich herzlich willkommen, Bilgun Choima. Hallo.
Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Billy, du tauchst selber. Nimm nochmal die Zuhörer und Zuhörerinnen mit. Was ist Freitauchen eigentlich und was passiert da genau?
Okay, eine sehr offene Frage. Erstmal, was ist Freitauchen? Wie du eigentlich gesagt hast, beschreibt eine Bandbreite von Aktivitäten oder sportlichen Aktivitäten, wo man eben mit einem Atemzug unter Wasser taucht, logischerweise. Es gibt aber relativ viele Disziplinen. Es gibt einmal die Tiefendisziplinen, wo es halt eher darum geht, tief zu tauchen. Dann gibt's die Pool-Disziplinen. Da macht man einfach Strecke, also taucht in der horizontalen hin und her. Und dann gibt's noch Statik. Also das ist dann einfach Luft anhalten, ohne sich zu bewegen.
Ja. Wie tief geht's da beim Tieftauchen?
Beim Tieftauchen, es wurde...
Also für eine erste Einordnung?
Gestern oder vorgestern wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt, mit einer Monoflasse von Alexei Molchanov, 136 Meter.
Wow, ohne Hilfsmittel, beziehungsweise nur mit der Flosse?
Genau, selber runter, selber rauf.
Okay.
Es gibt noch, was heißt veraltet? Es gibt noch, das hat man vielleicht auch mal gesehen, wo man mit einem Schlitten runtertaucht und mit so einem, das heißt No Limit, mit einem Sauerstoffballon wieder hoch oder mit einem Schlitten runter selber wieder hoch. Um die Disziplinen, also keine Ahnung, würde ich jetzt heute eher nicht reden, ist auch nicht meine Expertise. Ja. Da gibt's auch keine Competitions mehr, da kommt man logischerweise tiefer, aber das ist dann ein ganz anderes Game.
Du hast jetzt gerade schon von deiner Expertise gesprochen. Jetzt ist natürlich Freitauchen kein Breitensport, den man schon in der Jugend im Dorfverein nebenan irgendwie kennenlernt und ausübt. Wie bist du zum Freitauchen gekommen?
Relativ zufällig. Also man muss vorab sagen, ich hatte mit Wasser nie so richtig viel am Hut. Ich bin in der Mongolei geboren, aufgewachsen. Die meisten dort können nicht mal schwimmen, so, ne? Und vor 2 Jahren, knapp 2, war ich mit einem Kumpel in Portugal und der ist Flaschentaucher und der hat gesagt, hey, jetzt Bock, so einen Schnupperkurs zu machen. Keine Ahnung, was es ist, habe ich gesagt, ja. So ein Vormittag, das war mein erster Berührungspunkt, würde ich sagen. Und da fand ich es mega cool, hat mich direkt gepackt und dann bin ich ein bisschen später nach Ägypten, da war ich am Rumreisen und in Ägypten, Dahab, Rotes Meer, ist ja so das Mekka, Da habe ich dann meine ersten Kurse gemacht.
Also Blue Hole?
Nee, genau, das ist auch da,
Will ich kurz reingehen, das erste Mal, weil ich habe mir ein paar Dokus angeguckt und wenn man, oder Podcast gehört, mit dir gesprochen, wenn man so die Spitzensportler in dem Bereich hört und denen irgendwie zuhört vor allem, dann sind das so Heldengeschichten schon direkt beim ersten Mal tauchen, 10 Meter, 20 Meter. Wie war das bei dir?
Wild. Also am Anfang, das Umfeld ist neu, du lernst, du hast so viel Input und musst das dann halt quasi umsetzen. Ich glaube, ich bin beim ersten Mal wahrscheinlich auch so 10 Meter oder sowas getaucht, aber es war sehr unkontrolliert wild, zu viel, also hat aber Spaß gemacht, so, ne? So richtig wohl habe ich mich da nicht gefühlt, weil ich einfach nicht so eine Wasserratte bin oder war. Aber die Faszination kam dann auf jeden Fall auch sehr schnell.
Was ist die Faszination oder was hat dich schon bei diesem ersten Mal begeistert? Also vielleicht kurz vom, du hast mich vor 2 Monaten mitgenommen, hier in Leipzig in den See. Und Faszination, ja. Aber das war für mich, ehrlicherweise, also es war kein cooles, also währenddessen war es eigentlich nicht cool. Das waren so viele Ängste bei mir, so viele Sorgen, so viel Stressfaktor mit hohen Wellen. Irgendwie Wetter war nicht so geil, Neoprenanzug eng. Also es sind ja 1000 Sachen, die, wenn man den Sport noch nicht kennt, noch nicht lange ausübt, jetzt vielleicht eher zu einer Gefühlslage führen, dass man sagt, ach, cool mal gemacht zu haben, aber muss nicht wieder sein. Was hast du da für dich mitgenommen, erfahren?
Eine Bandbreite. Also für mich persönlich, mich hat eigentlich, seit ich Jugendlicher war, immer beschäftigt, ich finde es faszinierend, was so ein Mensch körperlich und geistig abreißen kann oder wozu Menschen in der Lage sind. Und die Idee, dass man halt einfach so tief tauchen kann und es da eine Adaptation gibt und man das halt irgendwie pushen kann, das finde ich einfach aus Neugier.
Der sportliche.
Genau, der sportliche Reiz, ne? Aspekt voll. Und natürlich auch so ein bisschen das Erlebnis, aber da können wir später mehr drauf eingehen. Aber das, wenn ich jetzt das erste Mal vergleiche, hatte ich jetzt nicht dieses das Freitaucherlebnis, was so einen begeistert und was einen auch irgendwie so ein bisschen hookt. Aber für mich war es einfach eine coole Geschichte.
Aber Motivation, dran zu bleiben, war dann vor allem, ich will tiefer.
Voll und Neugier. Und das ist, und wenn man ehrlich ist, ne, ich komme irgendwo aus im Leistungssport und da in irgendwas besser zu werden, irgendwas zu verstehen, das ist natürlich auch ein Antrieb für sich. Und das macht man halt nicht alle Tage so, ne? Also
vielleicht kurz für die ZuhörerInnen, aus welcher Ecke des Sportbereichs kommst du?
Eine Bandbreite. Also ich habe mal relativ viele Sachen gemacht, sehr intensiv für einen gewissen Zeitraum, ganz früher mit Parkour und Freerunning. Das waren so meine ersten Berührungspunkte mit Bewegung. In Anführungszeichen der erste Extremsport, dann lange Zeit Kampfsport gemacht, dann Gewichtheben, dann habe ich mich so ein bisschen in der Akrobatik, Handbalancing aufgehalten, hat noch meine kurzen Versuche im Laufen, in der Leichtathletik und darüber jetzt eigentlich Apnoe-Tauchen.
Okay, so. Das heißt, wenn man deinen Werdegang verfolgt, dann ist es vielleicht gar nicht so komisch, überraschend, dass du da gelandet bist. Oder vor allem, dass du Sportwissenschaftler geworden bist. Da vielleicht die Frage, um auch ein bisschen, ich meine, es kommt, glaube ich, nicht häufig vor, dass man Leute hat, die zu dem Thema auch noch forschen, also die nicht nur den Sport ausüben, sondern sich wissenschaftlich damit auseinandersetzen. Wenn du das erste Mal vor 2 Jahren selbst freitauchen warst, was war zuerst da? Die Faszination aus wissenschaftlicher Sicht oder ist diese Faszination erst entstanden durch den ersten Tauchgang?
Zweiteres auf jeden Fall. Okay. Und nachdem ich eben erst meine ersten Kurse dann in Ägypten gemacht habe und dann so ein bisschen mehr verstanden habe, was eine Besonderheit an einem Sport sein könnte oder ist, überwiegend psychophysiologische Aspekte, das Mindset-Ding, da dachte ich halt, ey, es wäre ein cooles Forschungsthema, es gibt sau wenig darüber, ein bisschen was von der physiologischen Seite, von der psychologischen Seite, mehr oder weniger gar nichts. Und dann dachte ich, ah ja, cool, wäre ein cooles Promotionsthema und bin dann letztlich hier gelandet. Also ja. Wenn man jetzt bei PubMed oder Google Scholar Freediving eingibt, kommen vielleicht 10 Paper maximal. Okay. Also es ist
Und das sind ja dann nur kleinere Studien wahrscheinlich.
Genau, ja. Also in der Hinsicht sowohl der Sport als sich, aber auch die Forschung dazu steckt noch in den Kinderschuhen, wenn man so will.
Ja. Ja. Was untersuchst du genau in deiner Doktorarbeit?
Genau, also ich muss im Rahmen der Doktorarbeit werde ich 3 Paper veröffentlichen, wenn alles gut geht. Das erste bin ich jetzt gerade so ein bisschen am Anfang zu schreiben. Sehr grundlegend angefangen. Also es ist in der Sportpsychologie und das ist ein phänomenologisches Paper. Das heißt, also Phänomenologie ist schon mal so ein bisschen, ist eine qualitative Forschung. Das heißt so, dass die Grundannahme oder das Weltbild ist, wie ist das subjektive Empfinden, wie ist die Wahrnehmung von Individuen, wenn sie einer Sache nachgehen und man geht, oder ich gehe davon aus, in dem Rahmen, dass das eben dazu beiträgt, wie wir die Welt wahrnehmen und vor allem auch verstehen. Also, dass Bedeutung, dass Erkenntnis eher subjektiv ist und nicht, ja, klassisch, quantitativ, objektiv.
Und das heißt, dass praktisch jedes Erlebnis, das eine Person macht, einzigartig ist und nicht verallgemeinert werden kann.
Genau, und ganz klar zum Bewusstsein und zum Erlebnis der Welt oder zu der Rolle beiträgt. Ja. So, ne? Und da habe ich eben Top-TaucherInnen interviewt, was denn eben das Phänomen des Tieftauchens ist. Also was das Erlebnis bei guten Tauchgängen, bei schlechten Tauchgängen, in welcher Phase, können wir auch noch drüber reden. Mhm. Ein Tauchgang ist nicht gleich ein Tauchgang. Und da versuche ich so ein bisschen halt rauszufiltern, okay, was sind die Gemeinsamkeiten oder was bringt halt die Erfahrung des Tauchens mit sich und was sind dann vielleicht individuelle Charakterzüge, wo sie das unterschiedlich auffassen und aufnehmen, ja. So grob gefasst.
Okay, vielleicht bevor wir da tiefer reingehen, du hast gerade schon von den unterschiedlichen Phasen beim Tauchen gesprochen. Als Laie, der es einmal ausprobiert hat, würde ich jetzt sagen, vorm Eintauchen, beim Eintauchen, nach dem Auftauchen. wahrscheinlich steckt da noch ein bisschen mehr dahinter.
So grob passt das eigentlich schon. Also klassischerweise, wir beziehen uns jetzt wieder aufs Tieftauchen am Seil. Grob, auch da gibt es verschiedene Disziplinen. Man zieht sich am Seil mit 2 Flossen, mit 1 Flosse. Ist jetzt erstmal auch egal. Aber grob der Breathe-Up, das heißt vor dem Tauchgang, man macht sich bereit auf für den Tauchgang. Dann das Abtauchen und dann würde ich sagen, ja, man kämpft gegen einen positiven Auftrieb an. So in den ersten 10, 15, vielleicht auch 20 Metern.
Bedeutet, du wirst hoch an genau, die Wasseroberfläche heißt, gedrückt, willst aber runter.
Genau, das heißt, man muss aktiv dagegen schwimmen. Und ab da gibt's den Freefall, wo man dann quasi ja negative Buoyancy hat, Auftrieb. Ab da fällt man einfach kopfüber. Das heißt dann Freefall. Das ist also für mich persönlich so mit der spannendste Part. Dann je nachdem, wie tief man taucht, kommt dann der Turn unten und dann ist der Aufstieg, da muss man logischerweise gegen das Stück, was man gerade gefallen ist, wieder aktiv anschwimmen. Kommt dann an der Oberfläche raus, ja, aus Sicherheitsgründen, Recovery, Breathing, Protokoll gehört jetzt auch zum Tauchgang dazu.
Das heißt, wenn du auftauchst, musst du ein bestimmtes Protokoll erfüllen.
Bei Wettkämpfen.
Genau, ich glaube, innerhalb von 15 Sekunden, glaube ich, ein Zeichen geben, sagen, ich bin okay und nicht bewusstlos werden.
Genau.
Ja. Da können wir uns später auf jeden Fall auch sehr gerne noch drüber unterhalten, über die Gefahren in diesem letzten Abschnitt oder was da alles passieren kann. Wenn wir am Anfang so eines Tauchgangs stehen, du hast es gerade, glaube ich, mit Breathe-Up erklärt, bezeichnet, was passiert da?
Im Grunde genommen will ich die Idee des Tauchens, deswegen ist es in meinen Augen jetzt nicht unbedingt ein klassischer Extremsport, weil ich will quasi Aufregung, Adrenalin, sonst was verhindern. Es geht darum, Sauerstoff einzusparen, sprich, ich möchte eine möglichst niedrige Herzfrequenz. Wenn man so will, es gibt ja im vegetativen Nervensystem grob Sympathikus, Parasympathikus. Sympathikus heißt vereinfacht Fight or Flight. Parasympathikus, Rest and Digest, ja, sprich, ich fahre runter, hat viel mit Stresshormonen und anderen Dingen zu tun, aber ich möchte eine hohe Parasympathikus-Aktivität, das heißt, ich möchte einen geringen Herzschlag, ich möchte irgendwie zur Ruhe kommen. Das heißt,
du möchtest bei absoluter Entspannung maximale Leistung
erbringen.
Eigentlich ein Widerspruch.
Voll. Und das ist so auch das Faszinierende, weil es, glaube ich, sehr, sehr einzigartig ist in der Hinsicht. Und beim Breather klassisch ist, man atmet länger aus, als man einatmet, also ist Exhale-based. Das heißt respiratorische Sinusarrhythmie. Unser Herzschlag passt sich an unseren Atemrhythmus an, sprich beim Einatmen steigt er an, beim Ausatmen sinkt er. Das heißt, ich möchte darüber sozusagen so ein bisschen meinen Herzschlag regulieren. Sonst natürlich, dass du ausreichend mit Sauerstoff versorgt bist. Aber die Sättigung ist immer hoch, also aus physiologischer Sicht so ein bisschen leuchten.
Das finde ich ist
leuchten.
Genau, drin. Spannender Punkt. Was ist tatsächlich das Schwierige? Geht es darum, so lange wie möglich die Luft anzuhalten? Ist das der entscheidende Punkt?
Sondern? Also, kommt auf die Tiefe der Tauchgänge an. Am Anfang spielt zum Beispiel Hypoxie, also sprich ein Sauerstoffmangel, wenig Rolle. Du musst halt eher mit dem Druck klarkommen. Druckausgleich ist sehr technisch. Klar, jetzt bei dem Weltrekordtauchgang, da bist du so lang unter Wasser und bewegst dich so viel, da spielt Hypoxie natürlich eine immense Rolle. Das heißt, es ist super unterschiedlich. Und die Länge, also beziehungsweise wenn ich jetzt ruhig die Luft anhalten kann, ist aus meiner Erfahrung, von dem, was ich gehört habe, nicht der direkte Übertrag, so wie tief die Leute tauchen können da. Das heißt, was unter Wasser in Bewegung, in Action passiert, ist dann nochmal eine ganz andere Welt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Überschuss hast, also sehr, sehr lang die Luft anhalten kannst, sprich CO2-tolerant bist, hast du natürlich einen gewissen Puffer oder können sich die Tauchgänge verhältnismäßig einfacher anfühlen. Aber in Tiefe ist es.
Hast du vielleicht eine Zahl, wie lange ein untrainierter Mensch die Luft anhalten kann, damit man vielleicht mal versteht, dass das eigentlich nicht das Problem ist?
Das ist immer
oder
das.
Oder wie lange der Körper mit Sauerstoff versorgt wird? Vielleicht ist das die bessere Frage.
Auch das kannst du nicht pauschalisieren, aber für untrainierte Leute würde ich sagen, wenn man jetzt so mal eine halbe Stunde so ein paar Sachen durchgeht, ein bisschen übt, 2 Minuten. Auf jeden Fall für alle gesunden Menschen, sage ich jetzt mal.
So, wenn ich mich jetzt auf den Boden lege, mich 5 Minuten entspanne, länger aus als einatme, dann kenne ich das aus Erfahrung, dass ich nach 40 Sekunden, 45 Sekunden, maximal einer Minute atmen muss.
Willst.
Beziehungsweise, wenn ich jetzt die richtig verstehe, genau, es ist ein Atemreflex.
Genau. Der Atemreflex kommt nicht über einen Mangel aus, also ist vielleicht für die Zuhörer nochmal interessant, nicht durch einen Mangel an Sauerstoff, sondern durch CO2, was sich bildet. Man hat eine Medulla oblongata Chemorezeptoren und die haben, sind sensitive CO2. Das heißt, der Atemreiz kommt viel früher, als dass man jetzt einen Mangel an Sauerstoff hat. Und das ist auch so ein bisschen der Gag im Sport, man muss den halt einfach so ein bisschen, man wird toleranter physiologisch. Und vom Kopf her redet man sich dann halt einfach ein, chill, musst jetzt noch nicht atmen. So. Und das ist halt das Mindgame, unter anderem.
Das würde ich sagen, das geht in die psychologische Richtung.
Ja.
Wie stark bist du mental atmen ist ja auf der einen Seite das Natürlichste auf der Welt. Machen wir die ganze Zeit, ohne dran zu denken. Und ist auch das, was uns am Leben hält.
Voll.
Dementsprechend ist das ja eine durchaus beängstigende Situation, wenn du da in 30 Metern Tiefe, 60 Meter Tiefe, 100 Meter Tiefe erst recht. Aber es fängt ja nicht erst bei Extremleistung an, diesen Atemreflex spürst.
Genau.
Wie gehst du da vor?
Erstmal die Erkenntnis, dass ich jetzt gerade nicht sterbe, wenn ich den ersten Atemanreiz habe. Kognitiv, also das Wissen drumherum macht schon mal die erste Hälfte aus. Und dann ist es natürlich, klar, man kann jetzt irgendwie Panik kriegen oder fühlt sich irgendwie nicht so gut und dann muss man halt, es ist halt so ein bisschen dann ein innerer Dialog. Und das ist aber letztendlich auch so ein bisschen Unwohlsein, was Tauchgänger auch einfach nicht enjoyable macht. Können wir auch nochmal drüber reden, es gibt halt die guten und die schlechten Tauchgänge vom Feeling so, ne? Aber ich würde sagen, Training, Gewohnheit, Entspannung, so. Klingt so ein bisschen nach leeren Worten, was jeder Instructor dir jetzt erzählen würde, aber unterm Strich ist es so. Und da muss man einfach, wie alles in der Welt eigentlich, machen, üben, aus Erfahrung kriegst du es dann raus.
Ja, lass uns gerne nochmal zurückgehen. Wir waren ja eigentlich noch an der Wasseroberfläche, bevor es dann runtergeht. Du machst das Breathe-Up, du guckst, dass du deine Atmung beruhigst, deinen Herzschlag beruhigst. Was passiert dann die letzte Minute vorm Runtergehen?
Da unterscheidet sich natürlich bei den Leuten, je nachdem, was ich vorhabe. Manche visualisieren, manche versuchen irgendwie sich komplett abzulenken, sind ganz woanders. Viele sagen auch, dass sie irgendwie so ein Gefühl wie kurz vorm Einpennen sind. Mhm. Dann nimmt man dann den letzten großen Atemzug. Dann ist wiederum Geschmackssache, kann man noch packen oder nicht. Ist auch also das sehr spezifisch, erklären, also dass man quasi durch so Schluckbewegungen die Lunge ein bisschen überfüllt. Und dann taucht man ab. Dann gibt es einen Duck Dive und ja, je nach Disziplin fängt dann sozusagen das Schwimmen oder ne, der aktive Teil des ersten Tauchganges an.
In diesen 10 Sekunden vorm Abtauchen bei dir, was passiert da?
Ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen, aber eigentlich denke ich, was ich immer versuche, ist, ich versuche zu lächeln. Es kommt aus anderen Sportarten, dass ich mir so ein bisschen mich selber tricke. Hat aber auch, also keine Ahnung, die Gesichtsnerven machen auch reverse was, also das führt zu einer positiven Emotion. Mhm. Und ich denke mir halt irgendwie, hey, also genieß es. Ja. So. Und ja, je nachdem, ne, wenn es jetzt ein neuer Rekordversuch ist, ist man natürlich schon irgendwie ein bisschen aufgeregt, aber dann versucht man das so ein bisschen auszublenden und das ist so dieses klassische, ja, so ein leichter Thrill, eine leichte Vorfreude, Aufgeregtheit, gemischt mit Entspannung, die ich versuche, meinem Körper aufzuerlegen.
Ja. Jetzt hast du schon die ersten Interviews für deine Doktorarbeit geführt. Mhm. Was, ich weiß nicht, ob das auch Thema war, was die anderen in diesem Moment erleben?
Sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich. Und da kommt es dann letztendlich so ein bisschen auf die Charakterzüge der einzelnen TaucherInnen an und auch so ein bisschen vielleicht auf den Background, ob es jetzt Hardcore-Wettkampftaucher sind oder nicht. Aber jeder und jede haben so das eigene Ritual, wie man es kennt, vielleicht, weiß ich nicht. Wenn du jetzt beim Basketball in die Freiwurflinie guckst, Leute machen irgendwie, versuchen immer das Gleiche zu machen und das gibt ihnen irgendwie auch so ein bisschen Ruhe. Das heißt, man hat seine Routine und an die hält man sich. Und wie gesagt, manche visualisieren, stellen sich den Tauchgang vor, manche denken an komplett was anderes, ja.
Hast du Tage, an denen dir das schwieriger fällt, in den letzten 10 Sekunden dich darauf zu fokussieren?
Mhm. Klar, also je nachdem, wie der Gemütszustand ist, ist es natürlich, ist man halt dementsprechend ruhiger oder unruhiger im Wasser, auf dem Wasser in dem Fall. Aber ja, die Idee ist, dass du halt versuchst, denn das Unruhige nicht mit Unterwasser mitzunehmen. Und meistens oder wenn es gelingt, ist es eben ein sehr, sehr krasses Erlebnis, weswegen, glaube ich, auch viele Leute hooked dazu sind, ja. Mhm. Weil du bist, um jetzt mal weiter in den Tauchgang zu gehen, im Idealfall hast du eine gewisse, ja, Gedankenlosigkeit, wo du einfach sehr fokussiert bist auf das, was du gerade tust. Also ist relativ unwahrscheinlich, dass du jetzt bei 40 Metern Tiefe gerade an deine Steuererklärung denkst. Ganz plakativ, ja. In meisten Fällen. Und das ist halt so dieses, ja, in dem Aufgehen, was man gerade tut und präsent sein, ist ein Begriff, den viele wählen oder ich sag's ungern, aber meditativ wird auch viel damit assoziiert und es kommt schon nicht von irgendwo her.
Wenn man über Freitauchen redet, dann wird man häufiger mit meditativen Komponenten konfrontiert. Viele Leute machen Yoga als Vorbereitung. Machst du derartiges oder wie stehst du dazu?
Spannende Frage. Also ich habe seit Jahren eigentlich irgendwie viel Erfahrung mit Meditation, würde ich sagen. Oder mit meditativen Praktiken. Aber das trenne ich so ein bisschen, ehrlich gesagt, vom sportlichen Aspekt beim Tauchen, weil das für mich ist jetzt persönlich ist einfach eher eine spirituelle Sache oder eine Sache jetzt, um eben Dinge zu verstehen oder halt ein bisschen, ne, die Effekte von Ruhe, Gelassenheit, sonst was mich mitzunehmen. Ich komme dadurch vielleicht auch ein bisschen besser in einen ruhigen Zustand. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen, aber ich habe jetzt nicht explizit die Verknüpfung zu dem einen zum anderen.
Ja. Gibt es da in der Wissenschaft schon Forschung zu oder hast du da schon jetzt was erfahren?
Zur Achtsamkeits-Meditationsforschung kann ich dir viel erzählen. Da wird oder wurde viel gemacht. Im Endeffekt ist da aber das Problem, finde ich, auch, dass die Wissenschaft versucht, abstraktere Dinge und Erkenntnisse zu quantifizieren. Ja, sprich, es gibt zum Beispiel mit Mathyrikat, einem buddhistischen Mönch aus Frankreich, gab es ein Paper, der glücklichste Mann der Welt. Da hat man halt eben Neurotransmitter und Gehirnaktivität untersucht und gesehen, hey, das Furchtzentrum ist irgendwie nicht da und das ist halt pure Freude und Lebensglück, was quasi von deiner Neurophysiologie her passiert. Nun sind da halt eben viel mehr Schritte und viel mehr Faktoren, was jetzt auch in der Phänomenologie besser passt, mit dabei. Deswegen, und es gibt ein paar Studien, wo man halt Leute Luft anhalten lassen hat. Man hat sie in FMRT gesteckt und gesehen, man hat eine höhere Alpha-Aktivität.
Was hat man?
Sorry. Alpha-Wellenaktivität.
Nee, wo hat man sie reingesteckt?
Ach so, in funktionelles Magnetresonanztomographie, ja.
Okay.
Wo du eben so ein bisschen abbilden kannst, welche Hirnareale wie aktiv sind. Und da gab's Indizien für, dass halt Breathholding ein paar Überlappungen mit meditativen Assoziationen hat, aber auch eigene sehr, ja, besondere Signaturen.
Ja.
Es ist aber sehr, sehr schwer, also auch die Neurowissenschaft, da jetzt klare Kausalschlüsse zu ziehen. Und auch so ein bisschen Henne oder Ei, was war früher da. Das heißt, von der wissenschaftlichen Seite, ja, es gibt irgendwie Überlappung, sowohl in dem physiologischen als auch in dem, was die Leute beschreiben. Aber ich würde sagen, es sind trotzdem Unterschiede auch klar da.
Ja. Du hast jetzt häufiger gesagt, dass bei jedem was anderes im Kopf abgeht, wenn ins Wasser gegangen wird. Wie ist es körperlich? Lass uns vielleicht erstmal bei der Komponente bleiben, bevor wir ins Psychologische gehen. Was passiert mit dem Körper? Du hast schon davon gesprochen, dass am Anfang musst du dich praktisch nach unten kämpfen, dann fällst du. Was passiert mit dem Körper?
Ja, das ist bei allen mehr oder weniger gleich. Oder bei allen Säugetieren, würde ich sagen. Das Ding.
Also vielleicht mal für die Zuhörenden. Ne? Ich glaube, das ist ja vergleichbar. Jeder war schon mal in einem Schwimmbad.
Mhm.
Und die ersten Meter runter musst du ja richtig ankämpfen. Also ich denke da immer, ich schwimme jetzt mit dem Kopf gegen eine Betonwand. Komm nicht weiter.
Ja, das Gefühl kennt man, aber man hat ja dafür teilweise Flossen oder Seil, wo man ziehen kann. Und man ist dann halt technisch ein bisschen effizienter, sage ich, als trainierter Freitaucher. Aber im Prinzip müssen wir uns vorstellen, alle 10 Meter habe ich eine Erdatmosphäre an Druck, die dazukommt. Wie wirkt sich Druck auf den Körper aus? In erster Linie auf die Hohlräume, sprich unser Innenohr zum Beispiel, unsere die Sinus-Nasennebenhöhlen und die Lunge. Das heißt, das wird alles komprimiert. Ich muss einen Druckausgleich machen. Das ist ein technisches Ding für meine Ohren sozusagen. Ohne komme ich nicht weiter. Und die Lunge hält relativ viel aus, weil es den Tauchreflex gibt. Man dachte früher, dass man nicht weiter als das Residualvolumen 30, 40 Meter tauchen kann. Tatsächlich geht es offensichtlich um einiges weiter. Der Tauchreflex wird getriggert durch einmal Wasser auf dem Gesicht, vor allem kaltes Wasser. Man hat da Rezeptoren und auch so ein bisschen Blutchemie, also sprich CO2. Der ist dafür verantwortlich, dass einmal der Herzschlag, also eine Bradykardie, der Herzschlag gemindert wird. Das heißt, das ist einfach ein physiologischer Fakt. Und Bloodshift. Das heißt, das Blut aus der Peripherie kommt in die Körpermitte, um einfach die Organe, vor allem die Lunge, zu schützen. Der Tauchreflex ist trainierbar. Das ist relativ spannend. Das heißt, je öfter man taucht, desto stärker und schneller ist quasi die Response, sagt man. Und das passiert halt zunehmend mit mehr Tiefe. Das heißt, gerade auf den ersten Meter, da bewege ich mich, da wird die Bradykardie jetzt nicht so krass sein, weil ich natürlich durch Bewegung der Herzschlag wieder gepusht wird. Aber gerade so beim Freefall ist dann ein Moment, wo, ja, das ist auch dieser Entspannungsfaktor vielleicht, den viele beschreiben, aber du hast einen sehr, sehr geringen Herzschlag. Und das Blut ist halt in deiner Körpermitte, das spürt man jetzt.
Geht da automatisch, ich wollte jetzt fragen, ob damit automatisch einhergeht, dass man entspannter wird, weil die Aufregung, das kommt ja vom Gehirn.
Mhm.
Wenn das Gehirn mit weniger Sauerstoff, mit weniger Blut versorgt wird.
Das Gehirn wird schon noch, ja, genau.
Ja, aber wenn alles in die Körpermitte praktisch geht, oder würdest du ja sagen, nee, das ist Quatsch?
Doch auch. Also, ich glaube, der Grad oder das Ausmaß ist halt die Frage, ne? Meiner Meinung nach Ist das so eine positive Verstärkung beim Freitauchen? Das heißt, wenn ich einen entspannten Tauchgang habe, natürlich muss ich entspannt sein, um tief zu tauchen. Aber Tieftauchen macht mich gleichzeitig auch entspannter, ganz klar, durch eben ja hemodynamische Aspekte. So, und ich glaube, dann ist es halt so ein schöner Zyklus, der halt zu dem unter anderem dem klassischen Freitaucherlebnis in Tiefe führt, so, ne? Wenn ich aber wieder hochschwimme beim Turn, da wird die geringe Herzfrequenz so ein bisschen durch die Bewegung oder durch die Anstrengung überschrieben. Das heißt, die steigt wieder an. Man bewegt sich, man bildet Laktat unter anderem, weil man ja logischerweise vom Stoffwechsel nur eine Lunge voll Sauerstoff zur Verfügung hat. Das heißt, meine Muskulatur arbeitet anaerob, ich bilde Milchsäure. Und das ist dann ein anderes Feeling beim Wiederhochkommen als beim Runterkommen. Zusätzlich Kontraktionen, das sind so Zwerchfellbewegungen, was quasi ein Atemantrieb ist, kennt jeder Freediver. Das heißt, man zuckt da so ein bisschen rum, kann unangenehm sein, aber das passiert auch automatisch.
Also was will dir der Körper damit sagen?
Atme.
Okay.
Genau, voll. Und das muss man halt
einfach
so ein
bisschen. Wie äußert sich das? Bei jedem anders?
So anders, die kommen halt unterschiedlich früh oder unterschiedlich stark bei vielen Leuten. Ich kriege relativ früh Kontraktionen, das sind halt so Zuckungen, keine Krämpfe, aber es sind Zwerchfellbewegungen, kann unangenehm sein, aber man, ja, wird da toleranter.
Das hört sich wahnsinnig unangenehm an.
Ja, das klingt jetzt relativ nach Torture. Nee, also gehört halt dazu.
Ja.
So ein bisschen, keine Ahnung, wenn ich einen Marathon laufe, ist trotzdem irgendwie für die Leute ein schönes Erlebnis, aber ein bisschen Schmerz hier und da ist halt.
Das heißt aber, jede Person, die die Luft anhält, wird irgendwann an den Punkt kommen, Kontraktionen zu haben. Das heißt, der Körper reagiert und will dir sagen, atme jetzt.
Genau, es ist einfach ein Mechanismus auf hohen Kohlendioxidspiegel im Blut sozusagen. Und zum Beispiel, du hast wahrscheinlich dann angefangen wieder zu atmen, bevor es überhaupt zu den Kontraktionen kam. Einfach, weil dieses Gefühl von Luftnot ungewohnt war und dann denkt man, ah shit, was passiert? Und genau, aber früher oder später kommt das bei jedem.
Ich habe auch, glaube ich, alles falsch gemacht, alles missachtet, was du mir vorher erzählt hast, dass ich, auch wenn es nach oben geht, entspannt bin. Ich habe die Richtung gewechselt, bin wieder hochgeschwommen und habe nur noch ans Atmen gedacht und hatte den Mund gefühlt schon unter Wasser offen.
Ja.
Wie ist dieser Übergang von den ersten 10 Metern, wenn es dann in den freien Fall übergeht?
Sehr schön. Man hört dann halt irgendwann auf zu schwimmen und merkt, dass man fällt. Und dann beschleunigt man. Das heißt, man fällt auch immer einen Ticken schneller und schneller. Und das Spooky ist am Anfang, man hat ja eine Schwerelosigkeit logischerweise unter Wasser, aber du fällst dann halt irgendwie kopfüber einfach ins Dunkle oder ins Nichts. Und das ist, sehr...
Hast du eigentlich die Augen offen oder geschlossen?
Teils, teils. Also ich tauche meistens vor allem im Meer mit Noseclips, das heißt, ich habe keine Brille auf. Da sehe ich eh nicht so viel, außer so ein bisschen blau und das Seil. Ich mache die ab und zu mal auf, um zu gucken. Also es ist halt auch so ein Sicherheitsding, dass ich irgendwie noch in die richtige Richtung falle, sage ich mal. Aber
das heißt, du lässt das Seil dann auch los. Am Anfang zieht man sich ja am Seil runter.
Genau.
Und dann lässt du es los.
Und fällst da quasi am Seil runter, ja.
Ich habe mir ein paar Videos angeschaut bei YouTube. Das ist ja echt cool, weil man mittlerweile komplette Tauchgänge mitverfolgen kann mit Live-Aufnahmen. Und da hatte jede Person irgendwie eine andere Technik, wie dann, was Körperhaltung angeht. Mhm. Also wo ich das erste Mal verstanden habe, wow, das ist ja wirklich Leistungssport, Profisport. Das kenne ich von der Leichtathletik, vom Tennis, wo man jeden Tag irgendwie Bewegungsabläufe trainiert. Hast du auch für dich eine Technik entwickelt?
Jein. Also ich bin noch so im Anfangsstadium, wo das nicht so relevant ist, sage ich mal. Auch was so Kleinigkeiten angeht, wie Effizienz. Du musst dir halt vorstellen, wenn die Leute dann super tief, also wenn du jetzt über 130 Meter tauchst, kommt es halt wirklich auf jeglichen Millimeter an Hydrodynamik und an Effizienz an, quasi. Und da machst du dir natürlich Gedanken. Es ist halt dann sozusagen der Feinschliff. Und man muss halt auch gucken, welche Disziplin einem besser steht. Am Anfang ist das, also klar sollte man es technisch gut machen, aber das ist nicht der hindernde Faktor.
Okay,
also
da geht es aber jetzt darum, wenn es um wirklich jeden einzelnen Meter geht.
Ja. Okay. Und das ist im Endeffekt, ja, bei allem, was man lernt, hat man ja eigentlich so eine, wenn man ja Zeit und Können hat, eine Sättigungskurve. Viele sagen 80-20-Prinzip, dass man quasi den ersten Teil oder 80% der Resultate mit 20% Effort hinkriegt und es am Ende schwer ist. Mhm. Und man muss ehrlicherweise dazu sagen, bei allen Sportarten, die ich betrieben habe, habe ich versucht, den ersten Teil der Kurve so schnell wie möglich zu halten. Und irgendwann kommt halt der Punkt, wo du absurd mehr Zeit und Effort in Training reinstecken musst, um potenziell einen halben Prozent rauszuholen. Ja. Und das ist halt da, wo sich jetzt die Top-Athleten in dem Sport irgendwo befinden. Und da wird es halt relevant. Vorher, ey, ist auch so, du wirst auch einfach besser darin, egal was du machst.
Ja. Also vielleicht kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie tief kommst du? Was sind deine persönlichen Rekorde?
Noch nicht tief. Ich hoffe, das ändert sich bald, wenn ich wieder mehr bin. Nee, ich war jetzt, letzten April habe ich 43 gemacht.
Okay.
Ja, genau.
Nach 2 Jahren?
Nach anderthalb eher.
Ja.
Und mit Unterbrechung, weil im Winter in Deutschland,
ja.
Schwierig.
Ich würde gerne nochmal, wenn wir in den freien Fall reinschauen oder gucken, was da mit dem Körper passiert, gar nicht in der Wahrnehmung, sondern einfach tatsächlich, du hast von den Körperorganen gesprochen, die Lunge, was macht die etwas?
Aktiv macht die gar nichts, die wird zusammengepresst. Durch den Bloodshift ist die eben sehr, sehr gut durchblutet, das heißt, die ist idealerweise geschützt. Die wird komprimiert, also ne, man kann relativer Druck und Hohlräume, keine Ahnung, die Lunge ist jetzt auf 10 Metern auf dem halben Volumen oder alle Hohlräume und so kann man es dann weiterspinnen. Aber im Endeffekt, es gibt ein Druckgefühl, was man spüren kann und sich so ein bisschen dran gewöhnt. Und was das Zwerchfell macht, spielt natürlich auch eine Rolle. Das heißt, wenn ich von außen Druck habe und dann noch durch Muskulatur mehr Zug drauf gebe, potenziert sich das Ganze. Aber im Endeffekt, die Lunge an sich hat jetzt nicht unbedingt Schmerzrezeptoren. Das sind dann eher so ein bisschen das Drumherum, das Zwerchfell, was gestretcht wird, was sich unangenehm anfühlt. Und ja, die Luftröhre, es ist halt alles so ein bisschen auf Druck.
Ist das schon ein Risikofaktor? Also wir werden noch über Gefahren sprechen, die beim Freitauchen bestehen. Ist das ein Risikofaktor, dass dir der Körper keine Signale gibt, hier tut was weh? Oder hier läuft was schief?
Das Signal kriegst du, bevor es riskant wird, irgendwie schon so ein bisschen psychologisch, würde ich sagen. Aber bei Gefahren, wenn ich es jetzt mal anreiße, klar ist Druck ein Risikofaktor. Es gibt jetzt die druckbezogenen Verletzungen. Ganz einfach oder nicht schlimm wäre jetzt ein Barotrauma am Ohr, was einfach ein bisschen zu viel, also ne?
Was passiert da? Also,
das heißt, dass deine Tuben werden so ein bisschen eingequetscht, da kann sich halt, keine Ahnung, kleine Risse, kann sich Blut einlaufen oder es ist halt einfach so ein bisschen auf Zug. Ist schnell ausgeheilt, passiert hin und wieder mal. Und dann gibt's die sogenannten Squeezes, Quetschung auf Deutsch übersetzt, glaube ich, ne? Für die Luftröhre einmal, für die Trachea. Das passiert, was heißt relativ häufig, aber das ist so die gängigste Verletzung, was Leute dann auch irgendwie zu einer Pause zwingt. Das heißt, unter Druck, gerade wenn ich irgendwie blöde Bewegungen mache und einen komprimierten Luftraum stretche, dann kann es passieren, dass sich da halt so ein bisschen was einreißt, es bildet sich Narbengewebe, man spuckt kurz Blut. Und das kann auch mit der Lunge passieren, Lungsqueeze. Das ist viel seltener, da muss schon einiges passieren, ist aber auch um einiges gefährlich eher, würde ich sagen. Aber das sind so die, druckbezogene Verletzung. Sehr, sehr spannend übrigens, was ich immer Leuten gesagt habe, so im Leistungssport eigentlich. Talent, klar, wenn Leute halt einen guten Ausgangszustand haben, aber aus meiner Erfahrung ist Verletzungsanfälligkeit oder Nicht-Anfälligkeit eigentlich der Talentfaktor, wo man später irgendwo landet. Und was ich jetzt so bei den Interviews und aus Hörensagen gehört habe, ist, manche Leute neigen einfach dazu, die machen alles richtig unter Wasser, schützen sich gut, squeezen trotzdem hin und wieder mal. Es gibt aber auch die Leute, die haben schon alles Blöde gemacht in ihren Tauchjahren und da ist noch nie was passiert. Das heißt, es scheint eine klare genetische oder Veranlagungskomponente zu geben, wie anfällig man für die Squeezes ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es das mit Gewebsfestigkeit sonst was zu tun hat. Und das ist eben auch Faktor, wenn du halt irgendwie jede Saison einmal squeezt, dann überlegst du dir halt so ein bisschen, wie viel du jetzt trainierst und ne, wie tief du gehst.
Ja, kann man da sagen, ab einer gewissen Tiefe erhöht sich das Risiko oder?
Klar, je tiefer du bist, desto riskanter wird es.
Okay.
Und in Tiefe, wenn die Leute halt irgendwie auch ein bisschen flexibler sind, sich besser entspannen können, klar ist dann weniger gefährlich, sage ich mal, aber theoretisch kannst du dir auch schon deine Luftröhre auf 20 Meter squeezen.
So. Ja, jetzt kennst du dich in der Szene ein bisschen aus. Du hast gesagt, du warst in Dahab schon, du hast mit Spitzensportlern Interviews geführt, du bist hier in Leipzig unterwegs. Warst, glaube ich, in Polen mal bei einem Indoor-Tauchgang. Was würdest du sagen, wie die Szene mit diesen potenziellen Gefahren umgeht?
Gute Frage. Also die Szene in der Breite oder die Sportverbände? Mittlerweile, also ich sag mal so, der sicherste Ort, wo du tauchen kannst, ist wahrscheinlich ein Wettkampf. Mhm. Weil die Leute wissen, was sie machen. Und es gibt ausgebildete Safety-Teams, du hast ein Counterweight-System, das heißt, kann dich theoretisch auch hochziehen, du hast medizinisches Personal, das heißt, das ist relativ super safe. Klar, so kleine Squeezes oder sowas gehören halt irgendwie dazu, aber die Leute versuchen schon so sicher wie möglich zu machen und da hat sich in der Entwicklung auch was getan. Wie gesagt, zum Beispiel No Limit wird jetzt nicht mal als Wettkampf ausgerichtet.
Also das mit dem Schlitten runter.
Genau, und da würde ich sagen, also ist natürlich ein großes Thema und man versucht da auch so ein bisschen an, es gibt ein Dive-Eye, was du jetzt gesagt hast, was du auf YouTube siehst, die Kamera, die mit runter und hoch kommt, das heißt, es wird schon sehr, sehr gut monitort eigentlich. Sonst in der Breite, man macht ja logischerweise einen Kurs, also die wenigsten sagen, ich kaufe mir jetzt eine Brille und versuch's mal und da kriegst du eigentlich schon sehr gut eingetrichtert oder beigebracht, was du machen sollst und was nicht. Klar gibt's dann halt immer Leute, die sich nicht dran halten oder so ein bisschen YOLO unterwegs sind. Und das sind auch die Fälle, wo dann halt irgendwie was Blödes passiert. So.
Ja, also ich frage das natürlich mit dem Hintergrund. Ich glaube, viele werden die Netflix-Doku, ich weiß gar nicht, wie sie heißt.
Final Breath, irgendwie sowas?
Ja, oder The Deepest Breath, ich weiß gar nicht. Genau, geschaut haben. Es gibt ein paar Podcasts, wo Spitzentaucher berichten und dann natürlich immer wieder auch über Unfälle erzählen. Deshalb mein Gefühl, dass es teilweise einfach nicht sehr ernst genommen wird, gerade mit dem Drang zu rekorden, irgendwie dann doch Leichtsinnigkeit vorherrscht. Ist das jetzt nur durch diese Dokus? Klar, ne, die brauchen was zu erzählen und so ein, wenn was schief läuft, dann sind die Leute halt eher dabei, wenn man das noch schön vorher aufbaut und ein Drama reinpackt. Bei der Netflix-Doku war es noch eine Liebesgeschichte, die auch noch dazu kam. Am Ende einer tot und man denkt sich aber so, ihr seid irgendwie ein bisschen doof. Ja. Ohne jetzt den Leuten zu nahe treten zu wollen, aber häufig hat man das Gefühl bei den Unfällen, die passieren, irgendwie hätte man es doch echt verhindern können. Ich weiß nicht, ob du Konstantin Gabriel kennst. Mm-mm. Das ist ein deutscher Freitaucher, der als Safety-Taucher bei einem Rekordversuch dabei war. Die wollten unter Eis freitauchen. Mm-hmm. Das ist ja, glaube ich, eine eigene Rekordkategorie, die aber mittlerweile, weil es so gefährlich ist, nicht mehr von den offiziellen Verbänden geführt wird, sondern es ging nur in Anführungszeichen um ein Guinness-Buch-Rekord. Genau, und die haben das irgendwie in der Schweiz gemacht, hatten 8 Tage Zeit mit Aufbauen, Ausprobieren, Trainieren und dann geht's los. Und wollten irgendwie unbedingt am ersten Tag des Aufbaus auch noch einen Versuch unternehmen. Es war aber schon dunkel. Haben die gesagt, okay, gefährlich, aber wir wollen es trotzdem machen. Sind mit einem Schlitten runtergegangen, auch nur auf 40 Meter, weil sie gesagt haben, das ist eine Höhe, wo der Taucher alleine, wenn was schief geht, auch noch locker hochkommt. Mhm. Und dann hat der Taucher aber das Loch oben nicht gefunden. Weil es dunkel ist, anscheinend unter einer Eisoberfläche ist es nochmal dunkler und man erkennt auch nicht wirklich, wo, es werden dann immer so Dreiecke ausgeschnitten in der Eisfläche und er ist vorbeigeschwommen. Niemand gestorben, hat es dann doch noch gefunden und Safety-Taucher ist auch noch suchen gegangen. Und als Zuhörer sitze ich so da und denke mir so, das ist irgendwie nicht leichtsinnig, sondern ja.
Voll.
Es geht um Menschenleben.
Ja. Und da muss ich sagen, in den meisten Fällen, wie du halt gesagt hast, ist es einfach dumm. Also das hätte man sich irgendwie auch vorher denken können und ist irgendwo, ja, ein letztendlich menschliches Versagen, ne? Bei der Doku super tragisch, aber es hätte man vermeiden können.
Ja.
Testtauchgänge mit, ich weiß nicht, zig Sachen, die mir jetzt einfallen würden.
Ja.
Und so ist es halt mit den Fatalitäten, dass dann halt wirklich einfach eine gewisse Leichtsinnigkeit oder klassisch ist halt, wenn Leute alleine tauchen gehen und wenn du da halt mal ohnmächtig wirst, holt dich halt keiner hoch und dann ciao.
Das vielleicht an der Stelle kann man vielleicht auf dem Weg mitgeben, dass man nicht alleine
das machen sollte.
A und O. Selbst wenn man im Schwimmbad an der Oberfläche nur versucht, die Luft anzuhalten, unter Wasser auch nicht alleine machen.
Ja, voll.
Hast du Zahlen? Wie viele Leute sterben oder wie viele Unfälle passieren?
Es gibt so ein jährlichen Dive Report für Scuba und Apnoe, wo Fälle registriert sind. Okay, lass mich überlegen. Ich glaube, in einem Zeitraum von 2004 bis 2017, auf den bezog sich das, gab es so knapp 1900 irgendwas registrierte Fatalitäten. Das kann man jetzt aufs Jahr rechnen. Es gibt wahrscheinlich eine gewisse Dunkelziffer.
Ja.
Man sagen kann, ja, es sind einfach Menschenleben, ist unnötig. Ja. Aber das ist viel in der Breite, irgendwie auch beim Schnorcheln, sonst was wird dann, fällt dann darunter. Also in den letzten 30 Jahren Wettkampf wiederum gab es in Anführungsstrichen nur, ist auch makaber zu sagen, aber zwei Tote.
Ja. Na gut, aber das wäre wie wenn beim Fußballspielen im Stadion, wo 1 Million Leute zuguckt, wenn da jemand stirbt.
Genau, ja.
Ich habe noch eine Zahl für Dahab, für das Blue Hole.
Mhm.
Da habe ich gelesen, also deshalb keine Zahl, die ich meine Hand ins Feuer legen würde, aber bis 2021, in den 15 Jahren davor, 150 Tote in einem Ort.
Aber Scuba ist mit drin, oder?
Ich meine Freitauchen, ehrlicherweise.
Oh, das waren viele.
Ja.
Ja, also ich meine, ich war im Blue Hole, da sind dann logischerweise auch die Memorials und die Schilder mit dem Namen und so. Klar, schon, ne, krass, sag ich mal, aber klingt jetzt auch krasser, aber wenn du es mit den Leichenbergen auf Mount Everest vergleichst,
ja,
es ist halt irgendwie ein Stück weit natürliches Risiko mit dabei, aber ich denke, wenn man es richtig macht, kann man das Risiko sehr, sehr gering halten und oftmals ist es dann halt einfach so ein bisschen menschliches Versagen.
Du hast vorhin gesagt, dass Freitauchen für dich kein Extremsport ist.
Mhm.
Was ist für dich ein Extremsport?
Okay, aus Forschungsseite werden Sportarten gerne als Extremsport betitelt und klassifiziert, wo die Narrative war, die Gefahr im Fokus. Das wird dann psychologisch in der Persönlichkeit sozusagen zum Beispiel Sensation Seeking, gibt es eine Skala, damit beschrieben und die Narrative war, okay, das sind quasi Leute, die einen Thrill brauchen von Gefahr, sind Adrenalin-Junkies, finde ich eine schwierige Narrative. Und jetzt geht so ein bisschen der Dialog dahin, dass quote-unquote gefährliche oder Extremsportarten auch sehr, sehr viel Positives beisteuern können, sowohl ja für einen selbst als auch für sein unmittelbares Umfeld. Und daher, also sowohl vom Gefahrenaspekt, den finde ich jetzt nicht so bei Freediving wie jetzt bei das wo die Wing Base Jumping, aber da kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Und du suchst halt nicht diesen Adrenalin-Kick-Flair. Das Gefühl ist schon, du suchst halt eher Ruhe. Und klar ist es extrem, ohne Sauerstoff sich in 100 Meter Tiefe aufzuhalten, aber einfach, weil es so ein bisschen ab von der Norm geht. Also ich würde es eher so ein bisschen als Abenteuer-Natursportler betiteln, sage ich jetzt mal.
Das hört sich ein bisschen romantischer an.
Ja, voll. Also beziehungsweise, ja, genau wie das Narrative zum Beispiel mit auch mit Haien immer super gefährlich und hier und da. Und ich finde das schwierig, wenn man das so ein bisschen im Mainstream pusht und Leute das dann quasi einfach abstempeln als.
Ja, aber das heißt, ich höre daraus, dass es dir vor allem um das negative Framing geht,
genau,
was mit dem Begriff des Extremsports einhergeht.
Ja.
Okay.
Und auch mit dem, ja, Thrill suchen, mal gucken, ob ich das mal quantitativ, mal Sensation Seeking bei Tauchern erfassen werde, vielleicht mache ich es, dann kann ich dir mehr dazu erzählen, also quantitativ.
Es gibt ja diesen Tiefenrausch.
Ja.
Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Das ist die Frage, genau, Leute beschreiben den, das sogenannte Diver's High, wenn die nach dem Tauchgang wieder hochkommen und es ist sehr schwer zu beschreiben, wenn du Leute fragst, wie fühlt sich denn Tauchen an? Oftmals ist es so speziell und so oder intensiv, dass denen so ein bisschen ja die Worte fehlen. Also die können es nicht so gut verbalisieren. Aber es gibt mehrere Faktoren und viel wird gemutmaßt. Einmal natürlich ein Stück weit spielt Stickstoffnarkose eine Rolle, weil auch wenn ich ohne Flasche tief tauche, ein Stück weit presse ich schon Stickstoff ins Gewebe. So, dann natürlich das Endorphin, was kickt, nach einer körperlichen Anstrengung oder beziehungsweise nach einem, ja, Angstzustand ist es nicht, spielt aber auf jeden Fall auch eine Rolle, dass das etwas erreicht zu haben. Dann natürlich, dass du wieder Luft kriegst, je nachdem, wie hypoxisch du warst, also sprich Sauerstoff unterversorgt, kann das natürlich auch mit deiner Erlebnisgefühlswelt eine Rolle spielen. Und jetzt kommt ein Take von mir, ist meine Hypothese, habe ich bisher noch nicht in Freitaucherkreisen gehört, aber so dieses krasse, intensive Gefühl, bei milder Hypoxie schon wird DMT freigesetzt. Dimethyltryptamin, das ist ein endogener Neurotransmitter, wird in der Zirbeldrüse produziert und das ist assoziiert mit Nahtod, mystischen, religiösen Erfahrungen, ist unter anderem auch das, was eine zentrale Rolle spielt bei psychedelischen Erfahrungen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass ein gewisser DMT-Spiegel da ist, wenn du tief tauchst.
Jetzt hast du gerade ja davon gesprochen, dass, oder du hast, glaube ich, von dem Gefühl gesprochen, dass nach dem Auftauchen besteht, wenn man etwas geschafft hat. Ich kenne das vom Runner's High, also nicht persönlich tatsächlich leider. Ich weiß gar nicht warum. Aber so wie mir Leute das berichten, ist es währenddessen.
Das auch, heißt, genau. Aber du verarbeitest es kognitiv erst danach.
Okay.
Und das ist das Spannende, wenn du mit Leuten sprichst, wenn die wieder hochkommen. Viele haben auch Erinnerungslücken, sage ich mal, aber die können sich so grob an ein gewisses Gefühl erinnern. Und dann kommt erstmal so, oh Gott, was ist denn gerade passiert? Boah, das war krass, wow. Und dann, wenn es ein sehr, sehr guter Tauchgang war, laufen die halt noch einen halben Tag mit einem fetten Grinsen rum. So, ne? Und das meine ich jetzt mit die Auswirkungen danach. Ja. Aber die Gefühle und das, was passiert ist, natürlich während des Tauchganges. Was dann, ja. Und irgendwie muss das ja oftmals, das beschreiben auch viele so, ist es so ein bisschen, als würdest du dich an so einen Traum erinnern und hast halt so bruchstückhafte Fetzen, was ich sehr, sehr spannend finde. Und ja.
Wie nah würdest du sagen, liegen dieser Suchtfaktor, wenn man, oder ne, dieses Rauschgefühl unten im freien Fall, kann ich mir vorstellen, je tiefer du kommst, du dich sicher fühlst, du weißt, was dein Körper kann, was du kannst, dann hast du ja keinen Grund, dir Sorgen zu machen. Wie tief liegt dieses Suchtgefühl, Spaßfaktor, Rausch beieinander mit den Gefahren? Also, dass du im Rausch vergisst.
Ja, natürlich. Man muss dazu sagen, bei Wettkämpfen, sonst was, tauchen die ja nie mit einer offenen Linie. Das heißt, du hast ein klares Ende und tauchst nicht tiefer als das, was du vorhast. Das nimmt schon mal ein bisschen was raus. Und aber klar spielt es irgendwann auch eine Rolle, wenn Leute halt einfach so ein bisschen zu gierig oder zu verbissen werden, kann es natürlich gefährlicher werden, so, ne? Rein hypothetisch. Und das hast du bei vielen Unfällen von früher auch, gerade bei No-Limit-Geschichten. Also spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber andererseits, Sucht finde ich auch immer ein krasses Wort oder Rausch. Im Endeffekt würde ich sagen, es hängt an der individuellen Motivation der Leute ab. Warum mache ich das? Und was benefitet mich jetzt quasi? Natürlich ist es schön, dieses Gefühl zu haben und den Meter tiefer zu tauchen, aber ja, bei einer Sucht würden wir jetzt auch von einer physiologischen Abhängigkeit sprechen, was wir jetzt nicht haben. Ja. Und was aber klar ich dir sagen kann, ist, man hat so und so Leute, die probieren es aus und sind direkt komplett hooked oder halt gar nicht. Es gibt wenig dazwischen, würde ich sagen. Und viele richten dann halt irgendwie schon ihr Leben danach aus und geht mir jetzt ähnlich. Also ich gehe eigentlich auch wandern, aber immer wenn ich jetzt irgendwie mal Zeit und Geld für einen Urlaub habe, denke ich mir, ja gut, ich werde tauchen gehen. So.
Ja. Ja. Wenn wir gerade bei den Gefahren sind, viele Leute haben Blackouts. Hattest du schon mal einen?
Nee. Und ich bin, wie gesagt, vom Dings, ich habe ganz andere Probleme, als dass Sauerstoff mein Problem ist.
Okay. Kannst du vielleicht trotzdem kurz, genau, was ist das Problem bei Blackouts? Warum?
Blackout ist einfach eine Unterversorgung des Gehirns durch Sauerstoff und dann ist irgendwo auch, ja, teils Schutzmechanismus und dann werde ich ohnmächtig. Es gibt eine Vorstufe, so ein bisschen Hypoxie-Anzeichen, LMC heißt es, Loss of Motor Control, dass man so ein bisschen, ja, rumzuckelt und sich motorisch nicht mehr im Griff hat und Blackouts passieren, ja.
Ist das die Steigerung der Kontraktion, die sowieso stattfinden?
Naja, Kontraktionen beziehen sich eher auf Kohlendioxid und Blackouts auf eine reine Sauerstoff. Also natürlich korreliert es miteinander, aber faktisch sind es zwei verschiedene Sachen. Blackouts passieren letztendlich auch häufiger, würde ich sagen, in statischen oder Pooldisziplinen, weil du dich da halt einfach relativ sicher pushen kannst. Bei Tiefe, ja, wenn tiefen Blackouts, also sprich ein bisschen, keine Ahnung, bei 30, 40 Metern, passieren sehr selten. Also da musst du so viel Sauerstoff verbraucht haben oder irgendwie einen schlechten Tag erwischt haben. Und was halt öfter mal passiert, sind Shallow Water Blackouts. Es wird so erklärt, finde ich auch sehr plausibel, dass dann, wenn du wieder auftauchst, gehen deine Lungen ja wieder weit, dass das, die saugen Sauerstoff wieder rein aus dem Gewebe und Blut und dass dann der Partialdruck im Gehirn abfällt durch den Sog aus der Lunge, dass du dann halt ohnmächtig wirst. Das heißt, das ist auch das Ding, wieso man Safeties hat, die einen oben abholen, sage ich mal,
ganz häufig passiert es dann auf den letzten 10 Metern. So.
Ah, okay.
Genau.
Also kurz vor Ziel.
Genau. Und das ist halt eben durch den Druckgradienten sozusagen. Ja, und wenn man ohnmächtig wird, dadurch, dass man schon die Luft angehalten hat, man schluckt da kein Wasser, die Glotte schließt sich, man atmet aus und dann muss dann halt jemand rausfischen. Man hat dann ein gewisses Zeitfenster, wo es unternommen werden muss oder wo du wieder zu Bewusstsein kommen solltest, ohne dass dein Gehirn Schäden
trägt. Wie groß ist das Zeitfenster? Ungefähr?
Also, ungefähr 3 Minuten.
Okay.
So. Also da sollte schon irgendwie...
Das heißt aber, das ist jetzt ja wieder... Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie viel Sauerstoff hat dein Körper eigentlich zur Verfügung oder wie lang kann er ohne Sauerstoffzufuhr funktionieren, ohne Schädigung davon zu tragen. Das heißt, du hast dann immer noch, obwohl du bewusstlos bist, 3 Minuten theoretisch, 2 Minuten
potenziell länger
Zeit, wo Safety-Taucher sich um dich kümmern
und du wieder bewusst wirst. Es gibt dann auch natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel, deswegen jetzt so eine Richtlinie, aber in denen sollte jetzt, würde ich sagen, ist sicher, ich bin kein Arzt, aber von dem, was ich weiß, es gibt aber auch Fälle, wo zum Beispiel irgendwie ein Kind ein Eiswasser, was heißt ertrunken, aber unter mit dem Kopf drin lag, über 20 Minuten, die haben den rausgefischt und der hat keine neurologischen Schäden. Also solche absurden Ausnahmen gibt es hin und wieder auch mal, aber ja.
Okay.
Sehr multimodale Faktoren,
das heißt, würde ich sagen. Blackouts, also als Zuschauer.
Sieht immer sehr krass aus.
Sieht das sehr krass aus. Und ich muss wirklich sagen, diese Videos, die es da gibt, die Live-Aufnahmen, auf den letzten 50 Metern zieht sich bei mir als Zuschauer alles zusammen. Ich habe eine unfassbare Enge in der Brust, als würde da meine Schwester, mein Bruder, meine Eltern, weiß nicht wer schwimmen, der mir richtig, richtig wichtig ist. Weil ich es einfach so oft in den Videos gesehen habe, dass sie dann unter der Oberfläche bewusstlos werden. Spannend. Hast du in den Interviews, die du geführt hast, mit Leuten gesprochen, die Blackouts hatten?
Ja.
Und was haben die berichtet? Klar, man kriegt es nicht mit, aber...
Genau, du kriegst halt nicht mit.
Vorher, auf nachher.
Und irgendwie hast du ganz viele Leute um dich rum und dann geht's wieder. Und manche vergessen auch das oder haben es nicht mitbekommen, dass sie einen Blackout hatten, auch wenn der kurz war. Und sagen dann so, hä, ich war doch da.
I'm okay.
Genau, ja, voll. So, hä, ich weiß nicht, was ihr habt. Gibt's auch. Und ich weiß nicht, also ich war noch nie ohnmächtig. Deswegen kann ich es mir nur vorstellen, aber die sagen, es ist jetzt nichts Schlimmes. Also klar macht es dann psychologisch das mit dir, wenn du halt dann eine Angst davor entwickelst, aber die meisten, man muss sagen, ist auch eine sehr spezielle Kohorte, die ich interviewt habe. Ja, also meistens also Fortgeschrittene und überwiegend WettkampftaucherInnen. Und viele sagen dann, naja gut, es passiert, ich war sicher. So what?
Ja.
So.
Ich würde gerne mit dir über Angst reden. Weil ich finde, diese ganzen Gefahren, über die wir gerade sprechen, da finde ich, ist Angst ein sehr gewöhnliches Gefühl, eine sehr gewöhnliche Reaktion. Wie stehst du zu Angst bei Freitauchen? Hast du Angst?
Die Frage ist, ob es halt begründet oder nicht begründet ist. Wenn ich mal irgendwie so ein bisschen Angst entwickle oder merke während eines Tauchganges. Ah, bestes Beispiel. Ich tauche hier gerade in Leipzig am See, bin da so ein bisschen gekappt durch Seillänge und sonst was und der See ist sehr kalt. Und jetzt hatte ich irgendwie so ein Setup, wo ich quasi, also mit einem Noseclip und mit so einer gefluteten, du willst, also für den Druckausgleich, dass du keine Hand brauchst und dass kein Wasser in die Nase kommt, logischerweise.
Okay.
Und dadurch, dass das Seewasser so kalt in der Stirn war, habe ich mir jetzt so eine Schwimmbrille gekauft, die ich halt oben mit Wasser flute und aufziehe, weil ich die nicht equalizen kann und nicht meine Augen platzen sollen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Bei dem Setup, man sieht sehr, sehr wenig. Unten auf, keine Ahnung, 35 Meter Tiefe auf dem See ist es auch sehr, sehr dunkel. Und das erste Mal, als ich tief getaucht bin damit, hatte ich echt unten, also nach dem Turn, bin dann am Seil gedreht, hochgeflosst und dann ist mir irgendwie für so eine Millisekunde oder 2 Sekunden, ich habe das Seil nicht gesehen und dann kam der Gedanke, du weißt jetzt gar nicht, ob du hochschwimmst oder nicht, komplett irrational diese Angst, weil ich bin ja befestigt am Seil, das heißt, so krass kann ich nicht abdriften, aber dann habe ich echt irgendwie so, keine Ahnung, auf 37 Meter oder sowas eine kurze Panik geschoben und dann aber gemerkt, hey, das Seil gegriffen und dann auch realisiert, okay, ist jetzt keine rationale Angst.
Ja.
So, und ich weiß irgendwo, bei den Tiefen, wo ich jetzt bin, brauche ich realistisch kein, also was heißt keine Angst haben, man soll es mal respektvoll angehen, aber ist die Angst, die ich ab und zu verspüre, sehr, sehr unbegründet.
Was machst du, das was machst du, wenn unerwartete Dinge passieren wie das?
Ruhig bleiben. Ja. Also Panik ist letztendlich tödlich. Ja. Was heißt tödlich? Aber ne, du, Herzfrequenz steigt, du bist nicht klar in der Entscheidungsfindung. Man muss dann halt, das ist auch das, was dann halt die Top-Taucher irgendwie auch gelernt haben, einfach zu adjustieren. Ja, es ist halt, klingt sehr plakativ, aber musst dann halt das Beste draus machen, das kontrollieren, was du kontrollieren kannst.
Ja.
Und vieles kannst du es auch nicht.
Das ist jetzt also keine dumme Frage, aber du hast gerade gesagt, du hattest keine Orientierung da unten. Mhm. Du wusstest nicht, wo oben ist. Das hört sich für mich jetzt erstmal komisch an. Du schwimmst runter und dann schwimmst du wieder hoch.
Ja, aber der Gedanke, also weil du halt nicht, weil es so dunkel ist und ich das Seil nicht sehe, kam halt, wie gesagt, dieser irrationale Gedanke. Okay, du weißt eigentlich gar nicht, ob du gerade nach oben schwimmst. Im Endeffekt bin ich auch nach oben geschwommen.
Bis zu welcher Tiefe guckt man hoch und sieht das Licht?
Man guckt gar nicht hoch. Also man taucht halt kopfüber runter. Man kann so ein bisschen schielen. Ich weiß nicht, so bis 10 Meter siehst du eigentlich noch so ein bisschen die Wasseroberfläche durch so ein Schielen.
Und dann hört es schon auf.
Ja, also du siehst ja noch quasi das Seil und um dich rum, aber die Oberfläche siehst du dann eigentlich nicht mehr, weil du guckst ja nicht hoch.
Genau, ich hätte jetzt nur gedacht, das Beste gegen so eine irrationale Angst wäre ja nach oben gucken und das Licht sehen und dann weißt du, wo du hin musst.
Ja, wie gesagt, mit so einer gefluteten Brille und so auch nochmal speziell. Klar, wenn du jetzt irgendwo auf den Azoren tauchst, wo du 40 Meter klare Sicht hast, siehst du natürlich mehr.
Ja. So, ne? Würdest du sagen, dass das hört sich jetzt schon so an, als hättest du Erfahrung im Umgang mit Angst oder wenn du merkst, hier läuft gerade was nicht schief, dass du deine Mechanismen hast, wie du damit umgehst?
Schon, würde ich sagen.
Hast du trotzdem vor Dingen Angst? Vielleicht in einem anderen Kontext. Also weil wirklich, wenn ich ans Freitauchen denke und du hast mich da mitgenommen und es war absolut sicher und ich bin auch nur bis 3-4 Meter runtergekommen, also da konnte gar nichts schief gehen. Und natürlich sind das irrationale Ängste. Aber ich glaube, Angst ist in den meisten Fällen der modernen Welt irrational. Voll. Also wir stehen nicht mehr vor einem Bären, der uns töten will. Also, ja.
Gute Frage. Also ich glaube, ich neige auch als Person dazu, vieles zu rationalisieren. Das heißt, ich habe dann irgendwie ein Angstgefühl, merke dann, okay, irgendwie, natürlich geht's kognitiv los, dann hast du eine klare physiologische Reaktion mit Stresshormonen, Puls etc. Und dann versuche ich das relativ zu rationalisieren. Aber im Endeffekt, ich glaube, ich kenne es, natürlich verspüre ich Angst, aber ich bilde mir ein, okay, damit umgehen zu können, eben halt durch. Man lernt's halt, man stellt sich irgendwie unangenehmen Situationen, was nicht immer nice ist, aber dann entwickelst du halt eine gewisse Toleranz, eine gewisse Baseline, wo du dann noch agieren kannst, weiß ich nicht. Und bei Freitauchen, wie gesagt, ist sehr speziell. Ich kenne von Parcours früher noch, wenn du da irgendwie auf einer Mauer stehst und da gerade rüberhopsen willst und weißt, okay, verkack's nicht, weil sonst brichst du dir alles. Das ist eine sehr rationale Angst, würde ich sagen. Aber trotzdem versuchst du dann einzuschätzen, was kannst du, wie sicher fühlst du dich darin und gehst dann trotzdem einen Schritt oder halt nicht. Oder ich kenne die Angst aus dem Kampfsport, im Sparring oder im Kampf da zu sein, dass jemand anderes mir gerade auf die Fresse haut. Mhm. Und das ist dann auch vom Blutrausch, vom Adrenalin ein ganz anderer Thrill, den du hast als beim Freitauchen. Beim Freitauchen sind es halt vielleicht eher ein blöder Gedanke und der kann sich manifestieren und da musst du halt irgendwie so ein bisschen deinen inneren Dialog intakt halten. Das sagen auch viele Leute. Tauchgang wird dann scheiße, wenn du halt irgendwie einen blöden Gedanken, der sich entwickelt, verschleppst und dann spiralt der sich hoch. Ja. Ganz oft hast du beim Runtertauchen irgendwie einen Idealzustand, einen Ist-Zustand, einen Soll-Zustand, merkst dann, okay, ich habe jetzt eine Kontraktion, eigentlich sollte es nicht da sein. Und wenn du dann anfängst, darüber zu rattern, ciao. Also kannst du den Tauchgang vergessen, nicht, dass du stirbst.
Ja.
Und das ist dann halt auch so ein bisschen die Kunst darin, so ein bisschen mit seiner inneren Stimme und mit seiner Gefühlswelt einfach so einen gesunden Bezug dazu zu entwickeln. Und
würdest du sagen, dass du generell ein angstfreier Mensch bist?
Angstfrei natürlich nicht, aber ich bin jetzt im Vergleich zu der Durchschnittspopulation, würde ich sagen, weniger ängstlich.
Ja.
Was dann aber auch weird ist, weil wenn ich dann mal Angst verspüre, dann ist es komisch, weil das so ungewohnt ist, dass ich mir denke so, oh, okay, wirklich, also.
Ich habe ein ganz banales Beispiel. Hier hat es letztens richtig stark gewittert.
Mhm.
Und ich musste zum Supermarkt. Und das Gewitter war direkt über mir. Und ich habe mir halt echt Gedanken gemacht. Scheiße, was ist denn, wenn jetzt ein Blitz genau in mich einschlägt? Und bin deshalb extra, weil ich dann nicht wusste, was man, wie ist denn das, ne, nicht auf Freiflächen langlaufen, nicht das Höchste, nicht der höchste Punkt irgendwie auf der Fläche sein. Deshalb bin ich, also hätte ich gerne gefilmt, so ganz nah an Hauswänden dann gelaufen. Auch so 2 Minuten Fußweg zum Supermarkt. Wo ich sagen würde, das war der letzte Moment, wo ich Angst hatte. Und das war eine Angst, der ich nicht wirklich rational begegnen konnte. Also außer gleich, Mensch, die Wahrscheinlichkeit muss schon wirklich, also da muss ganz viel unglücklich laufen, dass es mich jetzt erwischt. Aber ich konnte nicht mit Wissen gegensteuern. Weil ich nicht wusste, wann ist die Wahrscheinlichkeit besonders hoch, dass der Blitz dich trifft. Hatte gleichzeitig in den Nachrichten abends noch gehört, okay, gestern in Deutschland 3 Leute vom Blitz getroffen. Wann hattest du das letzte Mal so eine Situation?
Witzig mit Gewitter, weil da habe ich letztens mit ein paar Freunden drüber gesprochen und es hat irgendwie in letzter Zeit viel gewittert, so, ne? Manche Leute haben ja eben panische Angst vor dem Gewitter. Bei dem Gewitterbeispiel ist mir aufgefallen, klingt zwar jetzt auch richtig doof, vielleicht, also es ist pure Arroganz, keine Frage, aber es ist der Fall, dass ich so eine Grundsicherheit einfach ins Leben und meine Geschichte habe, dass ich denke, okay, es ist jetzt nicht das Ende meiner Geschichte, dass ich jetzt auf dem Weg zum Supermarkt vom Blitz getroffen werde. Ja. Und selbst wenn, wäre es irgendwie auch witzig. Also klingt auch doof, aber deswegen zu dem Beispiel.
Ich verstehe, also ich bin auch zu so einer unbekümmert. Also ich wollte einkaufen gehen, es war mir anscheinend wichtiger, als jetzt zu Hause zu bleiben und nicht vom Blitz getroffen zu werden.
Aber wird schon so gut eine Situation, gehen. Also so eine akute, wo was, also faktisch ein Ereignis oder ein Subjekt vor mir ist, wo ich dann so eine Angst hatte, kann ich mich echt nicht erinnern. Was ich zum Beispiel hatte, was ungewohnt war, was so ein bisschen eine Umbruchszeit war. Ich hatte überlegt, nach dem Master vielleicht ins Ausland zu ziehen und woanders zu promovieren und jetzt keine akute Angst, aber es war so, das habe ich dir gleich mal erzählt, es war da so gemischt Vorfreude und dann hatte ich aber wirklich einfach so ein bisschen Angst davor, vor dem Ungewissen, vor sonst was, was jetzt aber jetzt keine akute Gefahrensituation ist.
Ja. So, ne? Ich finde das spannend, wovor Leute sich fürchten, wovor sie Angst haben können, vor teilweise banalen Situationen und wovor dann wiederum nicht. Also aus meinem Blickwinkel, aus meinem Charakter betrachtet, ist eine Angst, in 100 Meter Tiefe zu sterben oder die Lunge zu quetschen oder in 50 Meter Tiefe einen Blackout zu bekommen, so real, dass ich das echt erstaunlich finde, dass Leute da keine Angst vor haben oder das ausblenden können.
Ja, oder es kommt halt mit ein bisschen Praxis, dann machst du es mehr. Und oftmals ist ja eine Angst vorm Unbekannten, vorm Unbewussten. Und ja, also theoretisch gibt es dann natürlich auch noch die ESO-Leute, die jetzt Freitauchen so beschreiben, ja, du tauchst ab ins Unbewusste, das Meer ist die psychoanalytische Mutter und sonst was. Ja. Kann man natürlich jetzt auch so sehen, aber im Endeffekt, du machst was, guckst dir was an, kriegst ein bisschen mehr Bezug dazu und das verändert dich ja auch dich. Also so iterativer Zyklus.
Hast du über die psychologische Komponente über Angst mit deinen Studienteilnehmenden gesprochen?
Jein, indirekt habe ich sie so ein bisschen danach gefragt. Also ich habe, es war ein semi-strukturierter Interviewleitfaden, aber es ging erstmal so ein bisschen ums Erlebnis, aber auch ums negative Erlebnis. Und Angst konkret haben sehr wenige Leute beschrieben. Es war dann eher, also indirekt war es wahrscheinlich ein Angstgefühl, was dann Tauchgang schlecht gemacht hat oder weniger genießbar. Aber explizit das Wort 4 ist selten gefallen.
Was sind eher die Dinge, mit denen die Leute strugglen?
Tatsächlich vielleicht Target Anxiety, dass Leute ein bisschen zu sehr verbissen was versuchen und dann dabei nicht ruhig bleiben und dann das nicht schaffen. Das ist auch so ein bisschen das Spezielle und sehr, sehr Frustrierende an einem Sport, womit ich auch noch struggle. Du kannst nicht unbedingt Progress erzwingen. Bei anderen Sportarten, ich weiß ganz genau, was ich an Volumenintensität trainieren muss und ich weiß, wie die Training gelaufen sind und dann mache ich das bei einer Wettkampfsituation oder bei einem Testtag so, ne? Beim Freitauchen, du kannst es nicht forcieren. Es ist so viel einfach, also das ist halt auch so ein bisschen das Mindset-Game und der Paradox. Am besten passiert's, wenn du dich so ein bisschen von deinen konkreten Zielen detached, also nicht unbedingt. Das
wird wieder bei maximaler Entspannung.
Genau, verbissen und Stück für Stück. Und wenn die Leute von ihren besten Tauchgängen erzählen, ist es halt wirklich, okay, die machen gerade das, jetzt Freefall, jetzt konzentriere sich nur auf das und oh, ich bin ja schon unten. Und nicht, dass du dir bei 20 Meter schon Gedanken machst, fuck, ich habe eine Kontraktion, ich muss nochmal 80 tauchen. Und der Gedanke killt halt so ein bisschen.
Also, du hast eingangs von guten und schlechten Tauchgängen gesprochen. Mhm. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, wie sich das unterscheidet oder wie du das merkst, was du wahrnimmst.
Du musst halt gucken, wie man es definiert. Also je nachdem, wenn du das Wettkampf betrachtest, ein schlechter Tauchgang wäre jetzt ein Faildive, wo du früh turnst oder deine Ziel nicht schaffst oder ohnmächtig wirst, dich verletzt, pipapo. Ich würde jetzt eher von der Gefühlswelt ausgehen, vom Erleben, weil das ja auch meine Fragestellung ist, was gut und was schlecht ist. Die guten Tauchgänge sind, ey, du gehst runter, es ist mehr oder weniger effortless, kann auch ein bisschen anstrengend sein, aber du bist überwiegend bei der Sache, kommst hoch und es war einfach komplett genießbar. Schlechter Tauchgang ist, du strugglest dir einen ab, hast schlechte Gedanken, die manifestieren sich natürlich auch körperlich, das heißt, du hast Kontraktion, du spürst viel mehr Laktat, bist überanstrengt, musst dann vielleicht auch early turnen oder zwingst dich darunter, kommst hoch und merkst, boah, ich hab's null genossen. So, und selbe Tiefe, unterschiedlicher Tag, es kann genau diese beiden Extreme annehmen oder beziehungsweise ist ein Spektrum so, ne?
Ja.
Aber ich kenne das von mir auch, wenn ich irgendwie ein bisschen zu gestresst war oder zu verbissen, fühlt sich nicht gut an. So. Ja. Und das ist auch so ein bisschen das Frustrierende, was ich meine, das kann ich nicht forcen. Bei anderen Sportarten, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, sonst was, dann zwinge ich mich durch die Einheit durch und weiß, okay, metabolisch sonst was, der Reiz ist gesetzt und ich adaptiere.
Ja.
Im Tauchen ist anders.
Ja. Wie ist das? Du hast gerade davon gesprochen, wenn du hochkommst, unterschiedliche Reaktionen. Mal allgemein gesprochen, was passiert eigentlich, wenn Freitaucher wieder auftauchen? Was macht der Körper? Was braucht der Körper vielleicht so? Ist das erste Luft holen?
Ja, also beziehungsweise ausatmen, das heißt das ganze CO2 ausatmen, genau, weil du tauchst ja mit voller Lunge runter und dann nimmst du deine Recovery-Atemzüge, also scharfe, kleine, um so ein bisschen Partialrücken Gehirn zu pushen, sag ich mal, wird zumindest so gesagt. Und nee, eigentlich braucht der Körper, also klingt zwar jetzt doof, aber außer Luft braucht der Körper dann nichts. Die Lungen sind wieder voll, du bist irgendwie, also wenn du bei vollem Bewusstsein bist, und dann kommt, je nachdem, was gerade war, okay, was war, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, kann man sich fragen, muss man natürlich nicht, oder dann kommt
halt der Gedanke. Ist das bei dir? Du kommst hoch, atmest, bist du dann stolz?
Kommt drauf an. Ich bin, glaube ich, so sehr methodisch aus dem Training, dass ich dann halt versuche, direkt zu analysieren, wenn es jetzt Trainingstauchgänge sind, okay, was war der Fehler, was kann ich besser machen? Wenn es jetzt ein neuer Rekord ist, freust du dich natürlich. So, ne? Also jetzt auf Teneriffa im April bin ich das erste Mal mit dem 40 Meter getaucht und ich kann mich noch genau erinnern, der Tauchgang hat sich super angefühlt. Also es war super easy, ich war geschockt, dass ich schon unten ankam. Ich habe irgendwie gefühlt kurz, ja, die Zeit vergeht dann auch schneller. Kam dann hoch und war dann so, oh, geil, hab mich einfach nur, ich habe mich ein paar Minuten gefreut, aber der nächste Gedanke war dann halt auch so, ja, okay, 50.
Okay, das heißt, das nächste Ziel vor Augen.
Ja, aber das ist jetzt ein Persönlichkeitsding von mir, würde ich sagen. Ja.
Ja. Ich würde gerne mal zu anderen Sportarten rüberschauen, weil du als Sportwissenschaftler natürlich einen guten Einblick in andere Sportarten hast. Kann man Freitauchen mit anderen Sportarten vergleichen? Wir waren eben kurz mal beim Bergsteigen.
Ist schwer. Also das Erlebnis, dadurch, dass du die Luft anhältst, die Druckverhältnisse, die Blutgasverhältnisse, ist es logischerweise einzigartig. Ein Stück weit, aber viele vergleichen es irgendwie sowas wie mit Klettern zum Beispiel, dass du halt etwas hast, wo du dich so ein bisschen einem mulmigen oder einer kleinen Angst stellst, die wahrgenommene Gefahr tendenziell größer ist als die tatsächliche und wo man sehr konzentriert sein muss.
Ja.
Es ist schon sehr, sehr einzigartig. Auch die Zeit, also je nachdem, wie tief du tauchst, aber es sind ja 2 bis 4, wenn du Weltspitze bist, vielleicht knapp 5 Minuten. Die Zeit super intensiv und so viel, was, keine Ahnung, gedanklich, gefühlsmäßig passiert, in einer Umwelt, wo du eigentlich, ja, nicht hingehörst, sag ich mal, ne? Schon einzigartig.
Man spricht bei anderen Sportarten häufig von diesem Zweiklang aus Talent, Begabung einerseits, andererseits Fleiß, also Training.
Mhm.
Ist das im Freitauchen auch so oder wie groß würdest du sagen, was ist da wichtiger?
Spannend. Da kann ich jetzt hier wirklich sehr, sehr weit ausholen. Ich denke, erstmal, der Sport ist so in Kinderschuhen, dass man nicht weiß, was genau Talent ausmacht. Du hast Leute, die in sehr, sehr kurzer Zeit krasse Meter oder beziehungsweise sehr heftigen Progress machen. Und manche Leute strugglen halt so ein bisschen damit. Es kann mit Druckausgleichssachen sein oder halt eben einfach Physis. Ich denke, es gibt klare Talentfaktoren, die physiologisch irgendwie sind. Aber Kopfsache ist halt auch ein Ding. Du siehst ganz oft bei Leuten, die halt jetzt in Anführungszeichen weniger fit sind, aber vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben oder mental halt im richtigen Ort sind, die dann halt theoretisch tiefer tauchen als Leute, die jetzt rein physiologisch vom Lungenvolumen, V2 Max, sonst was, nicht so tief tauchen.
Ja.
Ich denke aber, dadurch, dass den Sport nur die Leute machen, wo du keine klare, du hast kein Kadersystem, du hast keine Talentselektierung, was auch gut ist und so bleiben soll in meinen Augen, weißt du es halt einfach nicht. Das heißt, das sind unter den zufällig gewählten Leuten, die zufällig mal in Ägypten vorbeikommen oder eine Netflix-Doku gucken, die es anfangen und die dann halt natürlich das Zeit und die Energie reinstecken, dann halt ein paar Leute, die halt besser sind als andere, so, ne?
Deswegen. Ich glaube, was auch dafür spricht, ist, dass in der Szene, glaube ich, recht, also von der vom Altersdurchschnitt, dass jetzt gar nicht die jungen Leute sind, die freitauchen, sondern ich habe das Gefühl, so ab 30 oder sogar eher 40 aufwärts, was ja dafür spricht, dass Talentbegabung vielleicht
anders. Du brauchst halt natürlich jetzt nicht also die Schnelligkeit und die Spritzigkeit.
Also Talent im Sinne von mentalem Talent vielleicht, was du dir übers Leben erarbeitet vielleicht hast. Lebenserfahrung, du warst schon in Angst- und Stresssituationen, hast gelernt, damit umzugehen, du hast deine Mechanismen, das als Grundtalent habend vielleicht.
Voll, das kann es sein. Andere Leute behaupten, ich glaube nicht, dass es so viel ausmacht, dass mit steigendem Alter natürlich so ein bisschen die Stoffwechselrate abnimmt und dass das eine Rolle spielen kann. Glaub nicht, dass das ein großer Faktor ist. Aber du brauchst halt nicht die biologischen Voraussetzungen eines jungen Menschen vom Hormonhaushalt, von der Recovery, um tief tauchen zu können. Das siehst du halt eben bei älteren Tauchern. Aber andererseits habe ich jetzt auch von Leuten gehört, die dann halt so ein bisschen Glück hatten, dass sie nie einen Squeeze hatten und dann halt einfach Dogs sind, sag ich mal, also sehr kompetitive Leute, die halt sich ein bisschen durchbeißen, das forcen, ein Stück weit, wie es geht, auch schnell Erfolge erzielen, so, ne? Es geht so und so. Und deswegen ist beim Frautauchen noch alles möglich. Und es gibt einen sehr, sehr geilen TED-Talk, das heißt, der heißt The Weird Got Weirder, irgendwie sowas im Sport. Und bei Sportarten, die es schon sehr lange gibt, hat sich halt eben ein gewisser Körpertyp, sonst was rauskristallisiert, was dann letztendlich zur Norm wurde. Früher, wenn du dir halt, keine Ahnung, Durchschnittsläufer angeguckt hast, waren die halt durchschnittlich groß, durchschnittlich schwer, sonst was. Und dann es wird immer spezialisierter. Und das hast du beim Freitauchen eben nicht. Du hast ganz dünne Leute. Du hast zum Beispiel der Alexei Molchanov, der jetzt Weltrekordler ist, finde ich sehr, sehr muskulös. Man könnte argumentieren, klar, Muskulatur, metabolisch aktives Gewebe ist kontraproduktiv, anscheinend nicht. Und deswegen sind das halt noch so gerade Mutmaßung, was aber auch schön und spannend macht. So. Alles für jeden möglich, würde ich jetzt sagen.
Ja. Platt gefragt, wird gedopt?
Haha, gute Frage. Es gab,
Also, weil, ne, Drang nach Rekorden ist so groß.
Ja.
Es kam gerade auch in der Netflix-Doku super rüber. Frauenwettkampf, da ging es um die 100-Meter-Marke, wo in den Wettkämpfen zwei Frauen waren, die sich wirklich immer nur um einen Meter überboten haben, mit einer teilweise für mich ungekannten Versteiftheit, Verbissenheit, wo man sagen würde, im Radsport, klar wird gedopt.
Ja.
Wie ist das im Freitauchen?
Es gab jetzt dieses Jahr beim Vertical Blue, das ist ein relativ hochrangiger Wettkampf, wurde der alte Weltrekordler, Peter Klover, der letztes Jahr, glaube ich, 133 Meter getaucht ist, und ein paar andere aus seinem Team wurden bei einer Taschendurchsuchung, was gemacht werden darf, wurde das gefunden. So, und
was wurde gefunden?
Beruhigungsmittel, Beta-Blocker, sowas. Und meine Auffassung ist, A, ist die Frage, wird Doping helfen? Ganz klar ist ja. Die Frage ist nur, was und wie viel? B, wird gedopt ich will keinem was unterstellen, aber irgendwo mit Sicherheit. Und das muss man sich halt auch leider klar machen. Je größer der Sport wird, je mehr Geld, je mehr Ruhm im Spiel ist, desto größer ist natürlich auch der Anreiz. Und wenn man jetzt ganz blöd nimmt, wenn der Sport olympisch werden sollte, ich glaube, das wird einen Sport killen, das wird erstmal nicht passieren, den Leuten ist nicht bewusst, was dann quasi für ein Druck herrscht, wenn da Prestige, wenn da Länder wie China oder sonst was mitmischen, wo Nationalstolz ja dahinter steckt, will ich mir ehrlich gesagt nicht ausmalen, was da experimentiert wird. Doping, ja, ich meine, meine Doktormutter ist eine der führenden Forscherinnen zu Dopingverhalten weltweit. Deswegen kenne ich so ein bisschen, ja, oberflächlich, sage ich mal, das Thema von psychologischer Seite. Man versucht halt so ein bisschen wertebasiert und educational gegenzuarbeiten und nicht mit, ja,
nicht mit Verboten
und Strafen und Reglementierungen. Aber dafür, keine Ahnung. Ich meine, irgendwo ist den Leuten selbst überlassen und beim Radsport, wir sind an einem Punkt, wo wir das menschliche Vermögen so weit gepusht haben, dass es so weit von der Norm weg ist. Also es gibt einen Spruch, es ist gesünder, die Tour de France gedopt zu fahren, als ungedopt.
Ja.
Und das ist absolut wahr. Und da müssen wir uns natürlich auch als Zuschauer, als Fans, als Athleten selber die Frage stellen, okay, bis zu einem gewissen Punkt wollen wir es denn überhaupt ausreizen?
Ja.
Ich denke aber, dass beim Freitauchen durch die Tiefe, durch Stickstoff, es vielleicht andere Caps gibt, sag ich mal, wo das menschliche Limit liegt. Aber durch Doping kannst du natürlich, also vielleicht gibt es dann in der Breite einfach viele Leute, die 100 Meter tauchen irgendwann mal, weiß ich nicht.
Und andererseits hast du erzählt, vor ein paar Jahrzehnten hat man noch gedacht, dass der menschliche Körper unter 30 Meter Tiefe gar nicht funktioniert.
Ja.
Jetzt sind wir bei 130 Metern.
Ja.
Voll.
Also, ja. Deswegen, es bleibt spannend.
Und was ich jetzt aber spannend fand, war, du hast gesagt, bei dem Sportler wurde, bei dem Freitaucher wurde was gefunden in der Tasche, das aber im mentalen Bereich hilft, nicht körperlich, oder? Weil das wäre ja ein
Beta-Blocker schrauben deine Herzfrequenz runter, dein Herzzeitvolumen geht runter, also Blutdruck senkt.
Okay.
Was wird helfen? Irgendwie sowas, was dich halt tatsächlich beruhigt, aber noch bei Bewusstsein hält. EPO, seien wir ganz ehrlich. Also klar,
du Eigenblut-Doping.
Nee, EPO ist Erythropoietin, also das Hormon, was quasi die Synthese von roten Blutkörperchen anregt. Aber auch vielleicht Eigenblut. Die Frage ist, wie groß ist der Effekt oder die Effektstärke? Ich will es jetzt nicht quantifizieren, aber mir würden jetzt eine Bandbreite an Substanzen einfallen, die helfen könnten, muss man so zu sagen.
Würdest du sagen, dass ein Verbot gut wäre, einhergehend mit Kontrollen?
Ich denke schon, man sollte an einem gewissen Punkt die Leute mal pinkeln und mal ein Härchen rausrupfen. Und man muss auch sagen, die Leute, wenn die dopen, werden es halt für sich oder am eigenen Team machen. Das heißt, der Sport ist jetzt nicht so groß, dass ein ganzer Verband oder eine ganze Nation dahinter steht, wo systematisch gedopt wird, wie in der DDR damals. Die Mittel und Kapazitäten gibt's nicht, deswegen werden die es auch nicht so gut maskieren können, gerade noch so, ne? Und ja, wie gesagt, auch mit der Narrative nach außen hin, einerseits Extremsport-Narrative schwierig und wenn es jetzt auch noch heißt, ja, die dopen sich voll, das fände ich noch blöder für den Sport einfach.
Ja. So. Ja. Würde dem Ganzen auch ein bisschen, glaube ich, das nehmen, was gerade wahrgenommen wird, außerhalb der Szene, dass es ein sehr cooler, ein sehr hipper, ein sehr entspannter Sport ist, der so gefühlt als Verlängerung eben von Yoga-Retreat, dann mache ich noch einen Freitrauch-Kurs, auch wenn es vielleicht nicht cool ist oder die Leute doof finden, dass das miteinander in Verbindung gebracht wird und es ja auch was ganz anderes ist. Aber ich glaube, das ist die Außenwahrnehmung, zumindest von den Leuten, die das machen.
Vermutlich so.
Ja.
Ja, und der romantische Gedanke, dass es halt was sehr Natürliches ist, ne? Also früher, keine Ahnung, Perlentaucher, Speerfischer, als Säugetier jetzt einfach mal ohne Hilfsmittel unter Wasser zu tauchen, so dieser romantische Gedanke von der Aktivität, so.
Ja.
Und dann muss man es halt gucken, wie sehr man es jetzt von sportlichen Aspekten auf die Spitze treibt.
Ja.
Ja.
Hast du noch was, was du von deiner Doktorarbeit berichten magst? Oder was ist der nächste Step? Uff. Was sind die nächsten Untersuchungen? Haben wir was vergessen,
worüber wir noch nicht gesprochen haben? Also wie gesagt, ich bin jetzt fange jetzt so mit dem Schreiben vom ersten Paper an, von Interviews her, ja, was klassische Sachen sind, was Leute halt berichten, eben dieser Zustand von Gedankenlosigkeit, präsent sein, was so ein bisschen da reingeforst wird. Und ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen der Thrill oder der Kick in der heutigen Welt. Man ist so vollgepumpt mit Inputs und Gedankenspiralen, dass das halt einfach so ein gewisser Eskapismus dahinter steckt und ja, Abstand für die Leute, eine klare
Abtrennung von unter der Wasseroberfläche und über der. Ja, es gab also beziehungsweise, nee, Kernpunkte der Studie, warten wir mal, bis ich es niedergeschrieben habe. Sonst bei den Folgestudien würde ich gern quantitativ was machen, sprich vielleicht in Richtung Persönlichkeit oder Stressmanagement, was quasi freitauchen auf ja psychologische Faktoren, was für einen Einfluss haben kann. Und dann ist halt auch mal eine Sache nach Henne und Ei, welche Leute gehen zum Freitauchen oder was macht Freitauchen mit den Leuten. Deswegen würde ich ganz gern was im Längsschnitt testen. Ja. Also mit Leuten, die anfangen, über einen gewissen Raum begleiten. Die Frage ist halt, was logistisch und finanziell durchsetzbar ist.
Freitauchschule in Leipzig am Kospudener See.
Am Kospudener See zum Beispiel, ja. Aber ich habe tendenziell ja viele coole Ideen und vielleicht, ich freue mich ehrlich gesagt auch mal drauf, da quantitativ zu forschen. Das ist jetzt eher mein Steckenpferd, das war die qualitative Geschichte. Ja. Ja.
Okay, dann und persönlich beim Freitauchen Ziele?
Klar, kurzfristig immer in jeder Dekade an Metern denken. Ich würde gerne mal einen Wettkampf machen, einfach aus Erfahrung. Und ja, je nachdem, wie mir das gefällt, bleibe ich vielleicht kompetitiv dabei oder nicht. Aber ich denke, ich würde weiter tauchen. Und klar, irgendwann
was denkst du, was ist der Gedanke, für dich drin? Du bist nach anderthalb Jahren 43 Meter getaucht.
Also ich werde jetzt hoffentlich in 2-3 Wochen würde ich gern 50 tauchen. Das denke ich realistisch. Und dann, das ist halt das Spannende. Ich weiß es nicht, dadurch, dass der Sport für mich neu ist. Und in anderen Sachen kenne ich meinen Körper relativ gut und kann es einschätzen. Hier, keine Ahnung. Jetzt komplett langfristig gedacht und gefasst, natürlich diese romantische Zahl von 100 Metern dreistellig zu tauchen, fände ich schon cool.
Ja, wow.
Ja, but who knows.
Ja. Wie ist das eigentlich bei Wettkämpfen? Wird immer die Nationalität erfasst? Jetzt hast du ja nicht nur den deutschen Pass.
Doch, ich muss meinen mongolischen abgeben, weil die keine doppelte Staatsbürgerschaft zulassen.
Okay, das heißt, die Chance, den mongolischen Rekord, wo ich mir jetzt vorstellen könnte, ohne dem Land so nahe treten zu wollen, dass der vielleicht noch nicht so tief liegt.
Du, ich bin wahrscheinlich der einzige mongolische Freitaucher. Bin ich mir relativ sicher sogar. Ja, leider. Ich hätte den Pass ganz gern wieder, weil dann mit dem Pass sind auch meine Olympiaträume gestorben, leider. Ja. Aber vielleicht lassen die es ja irgendwann wieder zu und dann der Gedanke, keine Ahnung, mit mongolischer Flagge irgendwo zu stehen, finde ich schon witzig.
Ja.
Aber ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Also ich würde eher jetzt gegen mich selber competen.
Ja.
Und nicht für irgendwelche Rekorde.
Ja.
Ja.
Billy, dann wünsche ich dir ganz viel Glück dabei bei den nächsten Tauchgängen, ganz viel Spaß. Ich bin gespannt, wie tief du noch kommst, ob du die 60 Meter schaffst, die 70 Meter, vielleicht sogar die 100. Pass bitte auf dich auf und ganz herzlichen Dank, dass du hier warst und uns mitgenommen hast in die Erlebniswelt beim Freitauchen. Dankeschön.
Dankeschön. Hat Bock gemacht, ja.
Finde ich auch. Danke dir. Cool.